Wir wollen heute Morgen ein paar Gedanken herausnehmen aus den 7-Cent-Schreiben. 7 Briefe, welche Jesus 7 Gemeinden weitergibt. Und diese Briefe sind nicht immer so einfach. Teilweise ermahnend, wiederum ermutigend, erbauend. Aber wir müssen verstehen, um was geht es eigentlich in diese 7 Briefe. Um wem geht es da? Wir haben ja diese Verse gelesen aus Offenbarung Kapitel 1. Vers 17 und 18. Wo wir lesen, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebendige, und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Johannes begegnet Jesus. Und in seiner Gegenwart offenbart sich diese Heiligkeit Gottes und er ist wie tot. Versteht, ich kann im Gegenwart Jesus gar nicht bestehen. Er kann diese Heiligkeit gar nicht ganz erfassen und er ist wie tot. Aber er sagt, ich war tot und bin wieder lebendig. Und er zeigt, wer er ist. Der gestorben ist für uns verlorene Menschen. Und der wieder lebendig ist, der gesiegt hat. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ich habe gesiegt über den Tod. Und somit ist es er, der 7 Gemeinden 7 Briefen gibt. Und bevor wir in diese 7 Briefe hineinschauen, möchte ich mit uns beten. Ja, Herr, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Und Herr, wir kommen in aller Demut vor dir, in eine Abhängigkeit von dir. Ja, Herr, wir forschen heute Morgen dein Wort. Wir erkennen heute eine Botschaft, wo du uns als Gemeinde gegeben hast. Und Herr, wir sind da abhängig von dir. Herr, öffne du unsere Herzen. Herr, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Gesetz. Amen. Ja, es sind als Offenbarung Kapitel 2, und mit drei sind es 7 Briefe an 7 Gemeinden. Und diese 7 Briefe kann man auf verschiedene Art und Weise verstehen, auf verschiedene Art und Weise anwenden und auslegen. Als erstens, es waren damals 7 Gemeinden in Kleinasien, wo jeder von ihnen einen Brief bekam. Es war eine direkte Botschaft an jede einzelne Gemeinde, an ein Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. 7 Briefe, 7 Gemeinden. Und jede Gemeinde bekommt eine Ermutigung, Ermahnung, Warnung. 2 Gemeinden, in der damaligen Zeit standen sehr klar. Es war Smyrna und Philadelphia. Diese Gemeinde musste nicht ermahnt werden, sondern vielmehr ermutigt werden, in diese schlimme Zeit, in der sie sich befinden, stark zu bleiben. Aber es waren die Gemeinden, die am meisten gelitten haben. Und diese 2 Gemeinden geht es geistlich am besten. Also nochmals, es waren 7 Briefe an 7 Gemeinden der damaligen Zeit. Wiederum, alle Gemeinden in aller
in der 2000 Jahre Kirchengeschichte werden sich wieder in eine dieser Gemeinden wiederfinden. Auch wir. Auch wir werden uns vielleicht sogar in mehrere Gemeinden finden. Diese Briefe sind auch eine persönliche Botschaft an uns als Gemeinde, aber auch eine persönliche Botschaft an jede einzelne von uns. Man hat es auch aber historisch chronologisch ausgelegt. Somit, dass Ephesus die Gemeinde war in der apostolischen Zeit. Und dann die nächste Gemeinde, Smyrna, die Gemeinde unter der Verfolgung bis ungefähr 316 nach Christus. Und dann Pergamon, die Gemeinde, die sich mit der Welt vermischt. Damals, wo es zur Staatskirche wurde, bis zum Mittelalter hinein. Oder Thyatira, das Böse in der Gemeinde fortschreitet. Und Sardes, eine tote Gemeinde mit einer frommen Minderheit. Man legt es oft in Bezug auf die Reformationszeit aus. Und dann Philadelphia, die Gemeinde der Erweckungszeit, 17., 18., 19. Jahrhundert. Und dann Laodicea, letzter Zustand des Abfalls. Wir sagen die Gemeinde heute, in der Ende der Endzeit. Es sind 7 Warnungen, Ermutigungen, die erste Liebe verloren, Angst vor Verfolgung, lehrmäßige Verirrung, moralische Abweichungen, geistlicher Tod, eine Warnung nicht festzuhalten und der Zustand lauwarm geworden. Und ich glaube nochmal, ist eine Botschaft für uns als Gemeinde, aber wiederum auch eine Botschaft an jede einzelne persönlich. In 1. Korinther Kapitel 6, da lesen wir, 1. Korinther 6, wo Paulus die Gemeinde in Korinth schreibt in Bezug auf Unzucht und er will ihnen zeigen, was sie eigentlich sind durch Christus. Und er sagt ihnen in 1. Korinther 6, Vers 19 und 20, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Er sagt, wir, ihr Gemeinde, jeder persönlich ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und da muss uns bewusst sein, welcher Preis bezahlt worden ist, damit wir Kinder Gottes sein können, dürfen. Damit wir diese Freiheit haben, vor Gott zu kommen. Ja, ein Privileg sogar. Auch diese Verständnis, dass wir Gott gar nicht bringen mussten. Sondern er hat alles getan. Aber dieser Preis, wie es da steht, um einen Preis erkauft worden. Es war nicht ein einfacher Weg. Wir müssen als Gemeinde und jeder persönlich, wir müssen es verstehen, dass Gott kann kein Sünde unbestraft lassen. Es geht gar nicht. Weil Gott ein heiliger Gott ist. Ein gerechter Gott ist. Und weil er heilig ist und somit kein Sünde tolerieren kann. Und weil er gerecht ist und somit Sünde bestraft werden müssen, kann er keine Sünde einfach so stehen lassen. Und es ist genau die Sünde, welche uns Menschen trennt von Gott. Aber er ist ein barmherziger Gott. Er liebt uns. Ja, er liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn opferte. Und nochmal, was am Kreuz geschah, war grausam. Wir müssen öfter über das Kreuz denken. Ich möchte euch ermutigen, denkt, was am Kreuz wirklich geschah.
wie grausam dieses Ereignis am Kreuz war, weil am Kreuz offenbart sich Gottes Zorn und Gottes gerechte Gericht über Sünde. Und dieser Preis, welcher Jesus Christus bezahlt hat, somit, dass er sogar sagt, Eli, Eli, lema sabachthani, warum hast du mich verlassen? Ja, auf diesen Moment kam Gottes Zorn, der verdiente Zorn, welcher wir verdient haben, der Strafe, welcher wir verdient haben, auf ihn. Und das ist so wunderbar, weil er nahm es auf sich. Und wir müssen Gott gar nichts bringen, sondern wir sind eine neue Schöpfung durch diesen Preis. Um einen Preis erkauft, wie es da steht, Vers 20. Eine neue Schöpfung in Christus. So sehr hat Gott uns geliebt. Ja, unsere Schuld nahm er auf sich. Du bist gerechtfertigt, wenn du ein Kind Gottes bist. Du bist gerechtfertigt. Aber auch da braucht es immer wieder diese Ermutigung oder Ermahnung, welche wir im ganzen Neuen Testament sehen. Immer wieder diese Zurückfokussieren auf Jesus Christus und welcher Preis er bezahlt hat. Welcher Preis Gott der Vater bereit war zu bezahlen, damit wir vor Gott gerechtfertigt sind. Und mit diesem Gedanke schreibt Christus an 7 Gemeinden. Und die Frage ist immer, wie sehr sind wir durchdrungen? Wie sehr hören wir auf den Geist Gottes? Dieser ganze Abschnitt endet ja mit dem Vers, wo wir ja schon gelesen haben, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was sagt der Geist den Gemeinden? Was sagt der Geist Gottes, der in uns ist? Hören wir auf seine Stimme? Machen wir vorwärts im Glauben? Und diese Briefe sind tatsächlich nicht so einfach. Und nochmal, ich werde nur einzelne Gedanken herausholen. Einzelne Gedanken aus jedem Brief. Wir wollen mit der letzten Gemeinde anfangen. Mit Laodicea. Laodicea, Offenbarung 3. Aber vorher, es geht ja um Zerfall des Christentums. Und in diese ganze Abschnitt, Kapitel 2, Vers 3, gibt Christus mehrere Warnungen, wo er sagt, zum Beispiel Vers 5 von Kapitel 2, wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Wenn du nicht Buße tust. Oder Vers 16, Kapitel 2. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen. Mit dem Schwert meines Mundes. Also Gott wird Krieg gegen die führen in der Gemeinde, welche die Gemeinde verführen. Und Vers 22, wo es um Thyatira geht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett. Und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in großer Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Das ist der Herr, der ruft, er ermahnt, aber er ruft, tut Buße, kehrt zurück. Vers 3 von Kapitel 3. Wenn du denn nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Oder Vers 16, wo es um Laodicea geht. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich ausspeien aus meinem Munde. Also Gott, Christus warnt diese Gemeinden. Und er sagt, ja, wenn nicht mehr ich im Zentrum bin, wenn es nicht mehr um mich geht, wenn ich nicht mehr mich repräsentiert, dann wird diese Gemeinde untergehen. Und wenn wir 2000 Jahre Kirchengeschichte anschauen, nur ein Beispiel geben, Ägypten war ganz christlich. Syrien war ganz christlich. Ja, sogar Türkei war ganz christlich. Die 7-Cent-Schreiben im heutigen Türkei. Und in 2000 Jahre Geschichte hat sich sehr vieles verändert. Weil die Gemeinde nicht zu Gott gehört haben. Aus verschiedenen Gründen, welche wir jetzt sehen werden, sind sie untergegangen. Ja, sogar Gottes Gericht kam über sie. Laodicea. Wir haben ja mal ausführlich über Laodicea geredet bei uns. Ganz kurz, Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Vers 17. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und ich weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Also die Gemeinde glaubte tatsächlich, wir stehen gut vor Gott. Wir sind ja reich. Wir sind wir haben sehr viel gelernte Leute unter uns. Sehr viel reiche Leute. Wir sind einfach die Beste. Das war diese Einstellung dieser Gemeinde. Das ging in einen sogenannten Wohlstandsevangelium. Wir sind reich, also sind wir gesegnet. Nochmal da interessant zu sehen, zwei Gemeinden, die arm waren, waren reich an Glaube. Nicht aber Laodicea. Das war eine Gemeinde, tragischerweise, die sich nur mit sich selber beschäftigt hat. Selbstzufrieden. Und sie haben angefangen, Gott neu zu definieren. Gott musste sich ihnen anpassen. Und nicht mehr war es der Geist Gottes in ihnen, der wirken konnte. Sie repräsentierte nicht mehr Christus. Ja, die Frage ist sogar, waren sie gläubig? William MacDonald, der schreibt diesbezüglich sehr treffend in seiner Auslegung, überall leben Christen in Luxus, während Menschen verloren gehen, weil sie das Evangelium nicht gehört haben. Christen tragen Kronen, statt ihr Kreuz zu tragen. Wir begeistern uns mehr für Sport, Politik oder Fernsehen als für Christus. Wir haben kaum ein Empfinden für unsere geistliche Not. Wir sehnen uns kaum nach echter Erweckung. Wir opfern unsere beste Lebenszeit dem Geschäft und dann übergeben wir die Reste einer verschwendeten Karriere unserem Herrn. Wir pflegen unsere Leiber zu Tode, die schon in wenigen Jahren zu Staub werden. Wir häufen an, statt abzugeben. Wir sammeln Schätze auf Erde, statt im Himmel. Oh, ich glaube, diese Worte sind so treffend fürs Christentum, wo wir heute im Westen treffen. Man dreht sich nur noch um sich selber. Und man ist sehr zufrieden sogar. Weil du sagst, ich bin reich. Jesus sagt diese Gemeinde, Vers 19, sei nun eifrig und tu Buße. Kehre um. Kehre um. Kehre um zurück zu Christus. Sei nun eifrig und tue Buße. Wir kommen zu Philadelphia. Die sechste Gemeinde. Diese Gemeinde vorbildlich. Vers 8 und 9. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, vor denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deine Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Das ist auch eine Ermutigung an uns. Ja, Gott, Christus, liebt uns. Er liebt uns. Er trägt uns durch in jede, sag mal, Lebensphase. Egal, was auf uns zukommt, Gutes und Schlechtes. Dieses Vertrauen, Christus, du trägst durch. Aber was war dieses Problem, welches die Gemeinde Philadelphia begegnet? Das sind harte Worte. Aber steht, siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans. Synagoge ist kein Ausdruck für irgendwas Heidnisches, sondern fürs Judentum. Und diese Gemeinde damals in Philadelphia erlebte einen starken Widerstand vom Judentum. Auch Paulus, was er erlebt, meistens, wenn er irgendwo ist, ging er ja immer in der Synagoge zuerst. Und da bekehrten sich viele Juden. Aber wiederum kam auch ein starker Widerstand gegen Paulus und seine Lehre, gegen Christus schlussendlich. Und diese Gemeinde Philadelphia erlebte genau einen Widerstand von sogenannten Judaisten in verschiedener Art und Weise. Auf einer Seite, weil sie Jesus nicht annahmen. Und Paulus sagte an 1. Thessaloniker, 1. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 14 bis 16, wo die Thessaloniker ermutigt, trotz Widerstand stark zu bleiben, denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und alle Menschen feindlich sind, indem sie, um ihre Sündenmaß stets vollzumachen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die errettet werden. Aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Das sind sehr harte Worte von Paulus. Wie er die angreift, oder nicht angreift, sondern er sagt, der Zorn Gottes ist über sie gekommen. Für die, die gegen Christus gehen. Aber damals war nicht nur diese Gefahr von Verfolgung, sondern es war eine Gefahr, dass eine Lehre hineinkam, was wir auch in Philipper Kapitel 3 sehen, wo man gesagt hat, das waren auch die sogenannten Judaisten, die gesagt haben, ja, Jesus, okay, aber es ist nicht gut genug. Es braucht noch mehr. Ihr müsst jetzt anfangen, den Schabbat zu halten. Ihr müsst jetzt anfangen, Gesetze einzuhalten. Und so kommt die Gesetzlichkeit in die Gemeinde hinein. Das ist ein großes Problem. Gesetzlichkeit kann so fatal sein, weil man mehr für äußerliche Sachen kämpft. Man kämpft mehr um Ritualen, um Liturgie. Und nicht mehr Christus ist im Zentrum. Ich möchte euch Brüder und Schwestern ermutigen, jeder soll sich selber prüfen und diese Frage stellen. Wie oft urteile ich gesetzlich? Aber wir brauchen viel mehr Geduld miteinander. Einer wächst im Glauben schnell, der andere wächst langsamer. Aber lass uns einander nie urteilen über äußerliche Sachen, über vergängliche Sachen, sondern vielmehr einander ermutigen und motivieren, Christus über alles. Das heißt nicht, dass eine Gemeinde keine Regel braucht, aber wenn Regeln und Gesetze und Rituale wichtiger werden als Christus, als das Wort Gottes, dann wird eine Gemeinde untergehen. Philadelphia nochmal, sie standen gut. Gott gab ihnen eine Tür, eine offene Tür, der keine schließen kann. Eine Tür fürs Evangelium. Wir wollen auch da Gott vertrauen. Herr, du öffnest Türe. Du hast alles in deiner Hand. Wir kommen zu Sardes. Schaut es, Kapitel 3, Vers 1 und 2, da lesen wir, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagt er, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Was war das Problem von Sardes? Diese Gemeinde oder Kirche, sie repräsentierten Gott. Sie repräsentierten sogar Jesus Christus. Und trotzdem waren sie tot. Ja, da müssen wir einfach sehen, was passiert heute im Christentum. Wie sieht heute die Kirche teilweise aus? Zürich, Reformationsstadt, Zwingli-Stadt, eine Stadt, wo eine große Einfluss hatte. Da kamen viele Männer und Frauen Gottes, die vieles bewegten, die Erweckung brachten. Was ist von dieser Stadt geblieben? Wir haben schöne Kirchen in Zürich, die eine Geschichte haben, die uns über eine Zeit erzählen, wo Zürich sehr, sehr fromm war. Was ist mit dieser Kirche? Repräsentieren sie noch Jesus Christus? Vielleicht rein äußerlich. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist die Kirche in gewisser Hinsicht tot. Hat mir mal ein Pfarrer gesagt, der Landeskirche. Ich sagte, ja, wir taufen die Kinder in die Gemeinde hinein und wir konfirmieren sie heraus. Ja, es ist tragisch. Wir taufen sie hinein und wir konfirmieren sie heraus. Es ist nur noch eine Tradition. In Malachi 1, Vers 10, da sagt Gott in Bezug auf den Tempel in Jerusalem, und er sagt, wäre doch nur einer unter euch, der die beiden Torflügel zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herrscharen. Und an einer Opfergabe aus eurer Hand habe ich kein Wohlgefallen. Also Gott sagt das Volk Israel, das kurz nach der babylonischen Gefangenschaft ist, ein Volk, wo Gottes Errettung erlebt hat. Der Tempel wurde wieder aufgebaut. Die Mauer Jerusalem wurde unter viel Kampf aufgebaut. Und kurz danach kein Glaube im Volk mehr. Glaube war nur noch Tradition. Und Gott sagt, schließt bitte diese Tore des Tempels. Diese Gottesdienst brauche ich nicht. Gott will unser Herz. Es braucht keine Rituale. Er will uns haben. Aber der Trost in Bezug auf diese Gemeinde. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Der Überrest ist da, auch in dieser Gemeinde in Sardes. Aber nochmal auch der Ruf an uns. Ist unser Glaube nur etwas Äußerliches? In meinem Arbeitsplatz, meine Familie, meine Kinder, werden sie mal sagen können, meinem Mitarbeiter im Platz, ja, er sagt nicht nur, dass er Christ ist, er lebt es auch. Er lebt es. Es ist traurig zu sehen, wie sich die Kirche entwickelt hat. Ich durfte letztens eine Pastorin hören. Gut, da beginnt es ja schon. Und sie sagte, ja, Gott schuf ja ganz viele Geschlechter. Mit dem Vers, Gott schuf sie Mann und Frau. Okay, Mann und Frau. Nein, das war für sie der Beweis, dass es nicht nur Mann und Frau gibt, sondern ganz viele Geschlechter. Man fragt sich, Kirche, wo geht es hin? Thyatira, Kapitel 2, Vers 20. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben, um Götzenopfer zu essen. Der Name Isabel wird erwähnt. Wer diese Frau war, ist nicht ganz klar. Aber wir kennen eine Isabel vom Alten Testament. Und diese Isabel ist genau dieses Bild zu verstehen, wer diese Isabel in Vers 20 war. Isabel, die Frau Ahabs. Aber es war diese Frau, welche ein ganzes Volk verführte. Es war diese Frau, die durch eine neue Religion, der schon in Israel bekannt war, aber sie motivierte es. Sie brachte den ganzen Baal- und Asterakult im Land Israel hinein, damals zur Zeit der Ahab. Parallel der Prophet Elia und später Elisa. Da sehen wir, wie die Gottesgnade, wie Gott wirkt durch zwei Propheten in der schlimmsten geistlichen Zustand im Volk Israel. Aber diese Isabel brachte alle um, die an Gott glaubten. Also sie versuchte es. 7000 sind aber übrig geblieben. Aber durch ein neues Verständnis von Gott brachte sie Unzucht. Welche Unzucht? Geistliche Unzucht. Geistliche Unzucht in der Gemeinde. Was passiert? Wahrscheinlich war es auch so da, dass nicht mehr Jesus im Zentrum ist. Wenn man sagt, du kannst an Jesus glauben, aber du kannst auch noch an jemand anders glauben. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt nur einen Weg. Und auf einmal sagen auch Christen, ja, es gibt viele Wege zu Gott. Das ist geistliche Hurerei. Auf einmal betet man nicht mehr Jesus an, sondern man betet auf einmal Heilige an. Man betet eine Maria an. Es ist genau diese geistliche Unzucht, wo diese Frau damals auch in Philadelphia hinein, in Thyatira hineinbrachte. Aber es ist auch da diese Warnung, festhalten am Wort Gottes, Christus und Christus allein. Und wie fatal es ist, und das war das Problem dieser Gemeinde, dass sie solche Personen duldeten. Im Namen der Friede hat man gesagt, ja okay, komm doch, ist nicht so schlimm. Und da kommt diese Lehre hinein, da wird eine Gemeinde bald esoterisch oder weiß ich noch was alles. Es werden Kompromisse gemacht. Weil es halt gut für die Gemeinde ist. Bis so weit, wo Jesus Christus keinen Platz mehr hat. Und da wiederum sagt Jesus, Vers 25, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Haltet fest, bis ich komme. Kommen wir zu Pergamon. Pergamon, Vers 12. Und dem Engel der Gemeinden in Pergamon schreibe, dies sagt, der das zweischneidige scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Wenn Sie mal in Berlin sind, gehen Sie mal ins Pergamon-Museum. Es lohnt sich. Weil diese Verse werden auf einmal ganz klar. War erstaunt, wo man in diese große Halle reinkommt. Und diese ganze Ausgrabung von Pergamon hat man einfach mitgenommen. Das wäre heute unmöglich, ja. Man hat alles mitgenommen. Und man sieht diese Altar, wo sie gebaut haben. Und diese ganze Mythologie auf der Wand rundherum. Es ist unglaublich, was sie investiert haben. Und das gibt uns ein Verständnis, welche Stadt es war, Pergamon. Wie schlimm diese Stadt war in Bezug auf den Götzenkult. Aber wiederum für uns, inmitten dieser Stadt hat es eine Gemeinde gehabt. Und das soll uns auch uns ermutigen. Lass uns nicht fliehen. Lass uns da stark sein, wo Gott uns hineingesetzt hat. So oft hört man, ja, lass uns nach Kanada gehen. Da können wir unser Glaube in aller Freiheit leben. Das ist ein schöner Gedanke. Ich möchte mal nach Kanada, ja. Aber schlussendlich, geistig gesehen, was wäre richtig? Gott hat uns in der Welt hineingesetzt. Nicht, dass wir wie der Welt werden, sondern dass wir Licht und Salz sind. Da in Dübendorf, in Zürich und wo sie auch wohnen, hat Gott sie hineingesetzt. Ja, Gott hat uns als Gemeinde gesetzt. Licht und Salz sein. Egal, was rund um uns passiert. Egal. Aber Pergamon, gehen wir zurück. Wir lesen Vers 14 und 15. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israel hinzustellen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Was war diese Lehre Bileams? Bileam, er musste ja das Volk Israel verfluchen. Er probiert das Israel zu verfluchen, aber er wusste, ich kann gegenüber dieses Volk Israel nichts sagen, was Gott mir nicht erlauben wird. Und anstatt zu fluchen, hat er das Volk Israel mehrmals gesegnet. Ja, sogar aus dieser Rede des Bileams haben wir eine Prophezeiung in Bezug auf den Messias, der kommt. Aber wir sehen, wie dieser Bileam, er wollte fluchen, er konnte nicht, hat das Volk gesegnet. Aber dieser Mann war stolz. Anstatt sich vor Gott zu unterordnen, wollte er sich nicht Gottes Segen unterordnen. Und er gab Balak einen Rat. Verführe sie. Wie können sie nicht gewinnen? Gott ist mit ihnen. Aber wie können sie verführen? Schick die Frauen Moabs unter die Männer Israels, so dass sie Unzucht treiben, so dass sie mit den Frauen Moabs, dass sie heiraten. Und dass es so weit kommt, dass es zu einer Ehe kommt, welche nicht Gott wohlgefällig ist. Gott hat ja gewarnt, das Volk Israel, mischt euch nicht mit den Völkern rundherum, weil sie werden euch schlussendlich wegführen. Wegführen. Und es sagt nochmal da, dass solche dort, Vers 14, dass solche dort hast, welche die Lehre Bileam festhalten. Das war schlussendlich nichts anderes als, man hat angefangen, Unzucht in der Gemeinde zu akzeptieren. Ist nicht so schlimm. Man hat angefangen, einen Lebensstil in der Gemeinde zu akzeptieren. Und nochmal, das ist ja genau das, was passiert ist, wo die Kirche schon Staatsreligion wurde. Da war auf einmal jeder römische Bürger hat ein Recht, zu Christ zu werden. Egal, wie er gelebt hat, schlussendlich. Und es kam diese Mischung in der Gemeinde. Und dann gibt es noch die Lehre der Nikolaiten. Die Nikolaiten lernte, ja, wir können ja mit unserem Körper machen und tun, was wir wollen. Ist ja nicht so schlimm. Unsere Seele, Geist bleibt ja rein. Man hat Fleisch und Seele getrennt. Man dachte, man kann in Unzucht leben, das war ja das Problem in Korinth. Und trotzdem vor Gott wohlgefällig sein. Okay, was hat es uns zu sagen? Es muss nicht immer etwas äußerlich sein, diese Unzucht. Aber lass uns Gedanken machen, wie ist es in unserem Leben? Wie ist es in unserem Gemeindeleben? Wie sieht es im Alltag aus, bei mir persönlich? Gott ist wegen, hat seinen Sohn geopfert, damit wir eben nicht mehr ein Teil der Sünde sind. Und wenn wir sündigen, wissen wir, er hat auch für diese Sünde bezahlt. Nicht damit wir wieder sündigen. Aber wie schnell akzeptieren auch wir Unzucht? Wie oft füllen wir unsere Gedankenwelt mit Unzucht? Und das kann auf ganz verschiedene Art und Weise sein. Die junge Generation heute ist vielmal geprägt von der Art und Weise, wie man Freundschaft sieht, Sexualität sieht, wie es die Welt sieht. Man ist geprägt aus verschiedenen Filmen, aus der Romantik, welche der Welt eine repräsentiert. Weil man sich damit beschäftigt. Und man merkt nicht, meine ganze Gesinnung wird sich ja durch diese weltliche Gedanke verändert. Schlussendlich können wir ein Prinzip nehmen. Paulus sagt, wenn ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut es zur Ehre Gottes. Tut es zur Ehre Gottes. Und das ist ganz einfach. Ich glaube, das habt ihr schon 100 Mal gehört, aber ich sage es nochmal. Egal, was wir anschauen, egal, was wir lesen, egal, was wir reden, das ist auch so wichtig, was wir reden, ja. Wie wir vielleicht möchten über andere reden. Meistens natürlich schlecht, weil man sich selber gut stellen will. Aber egal, was wir machen, stellen wir uns diese eine Gedanke. Tue ich es zur Ehre Gottes? Ist in meinen Reden, ist in meinem Handeln, ist dies, was ich ansehe, ist dies, über den ich Freude habe, ist es geführt durch dies, was am Kreuz von Golgatha geschah? Ist es geprägt durch den Geist Gottes, der in mir ist? Oder fühle ich mich sukzessiv mit Gedanken? Ich freue mich sogar an Unzucht. Nochmal, wenn wir gewisse Filme anschauen, Serien anschauen im Fernsehen, und da geht es um Unzucht und so weiter, und wir freuen uns, weil es so spannend ist, weiß ich was alles, ja. Es ist fatal, weil es verändert unsere Art, wie wir denken. Und wir wollen keine Freude haben über Sünde. Auch dies müssen wir lernen. Aber wegen dieser Sünde, wo wir vielleicht Freude haben, hoffe der Gewissen spricht zu uns dann, ja. Wegen dieser Sünde ist Christus gestorben. Und genau dies nochmal war das Problem, dass diese Lehre Biliams, lass uns die Christen oberflächlich machen. Lass uns etwas hineinbringen, was sie langsam wegführt vom Eigentlichen. Lass uns so weit bringen, dass sie sogar Freude haben an Sünde. Freude haben. Jesus sagt, Vers 16, tu nun Buße. Tu nun Buße. Wir gehen zu Smyrna. Diese Gemeinde Smyrna, auch so eine wunderbare Gemeinde. Die meisten Prediger, die die 7 Cent-Scheiben durchnehmen, also nein, die eine der 7 Cent-Scheiben durchnehmen, nehmen oder Smyrna oder Philadelphia. Mit Recht, ja. Ermutigung. Es ist wunderbar, wie diese Gemeinde steht. Und auch da lesen wir genau den gleichen Kampf wie Philadelphia. Wir lesen Vers 9. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Auch da, genau gleich wie Philadelphia, kamen solche hinein, die Gemeinde zerstören wollten. Und er sagt ja nochmal, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Diese Gemeinde musste durch die schlimmste Zeit durchgehen. Sie musste sogar fürchten, dass sie umkommen. Vers 10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Und dann am Ende dieser Vers, sei treu bis zum Tod. Er bereitet sie vor über etwas, was in die Gemeinde hineinkommt. Das ist schlussendlich Verfolgung. Und sind wir doch ehrlich, wahrscheinlich rechnen wir eher nicht, dass wir verfolgt werden. Oder wir hoffen das mindestens. Aber haben wir eine Garantie dazu? Der Normalfall unter Christen ist, dass sie verfolgt werden. Die meisten Christen auf Erde, prozentuell, werden verfolgt auf irgendeine Art und Weise. Bleibt es auch bei uns so? Diese Freiheit, so sie zu versammeln? Aber was ist dann, wenn Verfolgung kommt? Und ich glaube, da ist eins wichtig. Einheit untereinander. Diese Leute damals, die Judaisten, die brachten Zerstörung in der Gemeinde. Und wenn eine Gemeinde nicht eins ist, und wenn Verfolgung ist, dann merken wir auch, wie wichtig es ist, dass wir füreinander da sind im Gebet, dass wir sogar bereit sind, füreinander zu sterben. Es lohnt sich, Kirchengeschichte zu lernen. Es lohnt sich mal, die Gemeinde nach der apostolischen Zeit zu sehen. Oh, was haben die gelitten? Und welche Frucht kam aus diesen Gemeinden? Weil sie standhaft blieben. Und was sie gemerkt haben, wie wichtig erstmal die Beziehung zu Jesus ist. Aber füreinander da zu sein. Füreinander. Ich hoffe, dass auch dies unsere Anliegen ist. Wir kommen jetzt zum ersten und letzten Gemeinde. Und diese Gemeinde, ich muss euch ehrlich sagen, hat mich sehr geschockt. Diese Gemeinde hat mich in dieser Hinsicht geschockt, weil wenn man anfängt zu lesen, denkt man, diese Gemeinde steht wunderbar. Vers 2. Ich kenne deine Werke. Von Kapitel 2, Entschuldigung. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und hast sie als Lügner befunden. Und weiter. Und du hast ausharren und hast vieles getragen. Um meines Namens willen. Und bist nicht müde geworden. Wenn wir bis da lesen, denken wir, wow, diese Gemeinde. In diese Gemeinde möchte auch ich gehen. Sie waren theologisch in einem Top-Zustand. Sie konnten genau anhand der Lehre erkennen, wer eine falsche Lehre ist und wer nicht. Wie erkennt man, wer ein Apostel ist? Sie konnten das Böse der Sünde unter sich nicht ertragen. Sie hatten einen Eifer in Bezug auf ihren Glauben. Aber da kommt, ich glaube, wahrscheinlich eine der wichtigsten Warnungen und Ermahnungen an der Gemeinde im Allgemeinen. Es steht Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Das sind harte Worte am Schluss. Dein Leuchter wird weggerückt, du wirst nicht mehr bestehen. Aber sind wir doch ehrlich, es beginnt alles mit dieser einen Gedanke. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Welche Liebe? Können wir uns vielleicht zurückerinnern? Vielleicht die eine von uns, wo sie vielleicht gar nicht unter Christen aufgewachsen sind. Und da haben wir uns bekehrt. Und was war da? Ein Feuer für Christus. Mein ganzes Leben hat sich von einem Tag zum anderen in gewisser Hinsicht verändert. Ich habe dem Bösen ein Ende gesetzt. Ich ging nach Hause und habe alle meine DVD vernichtet. Alles, was böse war, habe ich vernichtet. Und ein Anliegen hatte ich. Nochmal, ist hypothetisch jetzt, ja. Ich will alle bekehren. Es ist immer schön zu sehen, wenn jemand sich bekehrt. So eine Ermutigung auch, aber auch eine Ermahnung. Welche Feuer hat er für Christus? Ein junger Mann hat sich bekehrt und er hat auf einmal erkannt, wer ist in Christus und er hat seine ganze Nachbarschaft, so fleißig war er, hat alle Traktate verteilt. Er ging zu jeder Einzelnen, hat ihnen ein Zettel gegeben. Er war jeden Sonntag dabei, vielleicht jeden Mittwoch, jeden Donnerstag. Bibelstunde, Gebetsstunde, Jugendstunde, ein Eifer. Und auf einmal nach einem Jahr weniger. Nach 2 Jahren noch weniger. Und nach 3 Jahren passiert genau dies. Es ist nur noch, ich bin dabei. Und diese erste Liebe, Brüder und Schwestern, wenn wir aus Tradition da sind, weil es gewohnt, weil es normal ist, dass ich am Sonntag im Gottesdienst bin, das ist schön. Aber nein, wir wollen nicht aus Tradition kommen. Es ist gut, dass wir diese Regel haben, aber wir wollen, weil wir Christus so lieben und weil wir erkannt haben, was Christus für uns gemacht hat. Und diese Liebe soll unsere ganze Wesen prägen. Nochmal, er hat uns zuerst geliebt. Es war er, der uns geliebt hat, nicht wir ihn. Aber wir es erkannt haben, welche Feuer hatten wir? Aber haben wir noch diese Feuer? Jeder soll sich selber fragen, bin ich in einen gewissen Alltag hineingekommen? Ist meine Karriere mir wichtiger? Ist meine gewisse Hinsichtung Familie wichtiger? Ist mein Freundekreis mir wichtiger? Ist meine Position in der Gesellschaft wichtiger? Oder ist mir Christus am wichtigsten? Ist Christus über alles? Und das ist genau diese erste Liebe. In alles oder alles, was ich tue für Christus. Und nochmal gehen wir zurück zu diesem einen jungen Mann. Er wollte alle bekehren. Haben wir noch diese Eifer? Ja, wir können nicht die ganze Welt bekehren, aber jeder von uns ist ein Werkzeug. In dieses so wichtige Auftrag geht hin in alle Welt. Ob es in unser Arbeitsplatz ist, Freundekreis. Eine junge Frau sagte mir, weißt du, Glaube ist Privatsache. Sie war gläubig. Privatsache? Nein. Du musst strahlen in Bezug auf Christus, der in dir ist. Jeder soll es erkennen. Ich habe von einem Evangelist gehört, er hat gesagt, wenn ich mehr als 15 Minuten mit einer Person bin und ich noch nicht mit ihm über Jesus geredet habe, für ihn persönlich war es so, habe ich versagt. Habe ich mein Ziel nicht erreicht. Okay, wir sind nicht alle gleich, ja. Aber haben wir diese Anliegen für eine verlorene Welt? Unsere Nachbarn, vielleicht eine Freundin im Arbeitsplatz. Gott hat dich ihm zur Seite gestellt, dass er diese Liebe erfahrt, welche auch du erfahren hast. Welche du erfahren hast. Wir alle. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das ist ein Ruf an uns alle. Tu die ersten Werke. Kapitel 3, Vers 20 noch zum Schluss. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir lesen noch zum Schluss Römer Kapitel 13. Römer 13, Vers 12 und ab Vers 12. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lass uns nun die Werke des Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lass uns anständig wandeln, wie am Tag. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, Wir kommen vor dir. Und wir sehen, wie eine Johannes in deiner Gegenwart erkannt hat oder nochmals erkannt hat, wer du bist, wie heilig du bist. Und Herr, es führt uns in Staunen zu erkennen, dass du, Herr Jesus Christus, uns erlöst hast. Dass du, Vater, uns so geliebt hast, dass du deinen Sohn Jesus Christus geopfert hast. Dass durch unsere Schuld auf ihm, auf dich, Herr Jesus, auf deinen Sohn, Vater, gefallen ist. Dass er unsere Schuld auf sich nahm, oh Herr, wir danken dir dafür. Und Herr, wir sehen diese 7 Gemeinden. 7 Gemeinden, welche du ermutigt hast. Aber welche auch in so kurzer Zeit schon teilweise ihr geistlicher Zustand so prekär war. Ja, Herr, wir sehen, wie der Teufel umhergeht und sucht, wenn er verschlingen kann. Oh Herr, wir wollen dich im Vordergrund haben. Wir wollen voll sein von dir und dein Geist. Wir wollen ein Leben führen, wo es um dich geht, Herr Jesus. Ja, Herr, lass uns nach Hause jetzt verändert gehen, ermutigt, egal was auf uns zukommt. Ganz neu diese erste Liebe zu leben. Diese Liebe, welche du uns offenbart hast. Und dass du über alles wirst, Herr. Dass jeder erkennt, ohne viele Worte, dass du in uns wohnst, Herr. Herr, du siehst unter uns die, wo Ermutigung brauchen. Du siehst vielleicht die, aber wo in Rebellion gegen dich leben momentan. Herr, führe sie zurück. Zurück zu dir. Zu ihrer Erlöser. Herr, geh du nächste Woche mit uns. Führe du uns. Leite du uns. Bewahre du uns. Und lass das diese kommende Woche eine Woche sein sollte zu deiner Ehre. Als Gemeinde und auch jede persönlich. Herr, komme bald. Amen.